Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Jetzt ist der Moment, wo das Thema wieder zurückkommt und wo die Neural Networks, das war ja damals irgendwie, die hatten das ja auf Deep Learning Basis gemacht, wo die Neural Networks endlich auf der Bildfläche wirklich erscheinen. Und hat natürlich, weil es war ja eine Image-Competition und ich war in der Radiologie und habe halt gedacht, okay, wenn das in die Medizin kommt, dann in die Radiologie. Und habe dann, das war wirklich so, wir haben damals in der Frühbesprechung, wir hatten immer eine Frühbesprechung, oder die gibt es immer noch, und da hat damals immer derjenige, der den Nachtdienst gemacht hat, hat morgens irgendwie einen interessanten Fall vorgestellt. Normalerweise aus dem Nachtdienst oder was anderes, irgendeine Erkrankung, irgendwas Kurioses, irgendwas, worauf die anderen was von lernen. Und dann habe ich halt gedacht so, ne, ich stelle jetzt nicht irgendwie einen radiologischen Fall vor, sondern habe eben so eine dreiseitige PowerPoint-Präsentation gemacht. Was ist ein Neural Network? Das Paper zusammengefasst und was kann das für die Radiologie bedeuten? Irgendwie so, ne? Das haben wir gezeigt. Und dann, ich war noch nicht wieder zu Hause. Ich bin nach dem Nachtdienst immer noch erstmal ein bisschen in der Klinik geblieben, habe irgendwie so Forschungszeugs gemacht. Da rief mich der Michael Forsting an. Das ist der immer noch, das war damals schon, ist immer noch der Chef der Radiologie und der ist halt ein absoluter Visionär. Man hat mich auch in allem, was ich so tue, extrem stark beeinflusst. Und übrigens, ich sehe gerade auf meinem Handy, vor 12 Minuten ist eine Lungenarterienembolie bei uns diagnostiziert worden. Das ist uns gerade über den Channel gekommen.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Jedenfalls hat dann der Michael Forsting mich angerufen und hat gesagt, ich rufe gleich mal Siemens an und frage mal, was die in dem Bereich machen oder vorhaben. Wir müssen in das Thema einsteigen. Das ist ja unglaublich. Und dann hat er wirklich, und dann irgendwie 2 Wochen später war ein Team aus den USA von Siemens, also ein Forschungsteam von der Ostküste, die sind dann zu uns rübergekommen und wir haben mit denen die ersten Projekte gescoped. Und dann ist halt im Anschluss noch ganz viel passiert in der Richtung.
Das eine oder andere. Es sieht mir wichtig, dass man schon früh dabei ist. Wenn ich so solche Vorträge komme, nachher nehme ich gern mein erstes Buch mit dem Titel Künstliche Intelligenz mit. Das ist 1989 rausgekommen. Ja. Je nachdem, vor welchem Publikum erzeugt das Staunen, weil manche meinen ja wirklich, das gibt es erst seit kurzer Zeit. Ja, wirklich toll. Und wenn ich mir das so durchlese und so wie du es auch gesagt hast, geht es ja natürlich schon um Medizin. Im Endeffekt geht es ganz viel um Prozesse und Optimierungen. Ne? Information schneller von A nach B, beziehungsweise von A zum richtigen B zu bringen. Und auch von vielen Quellen zur richtigen Stelle zu bringen. Und ihr habt da was gelesen, auch was so Auslastung angeht und so weiter, habt ihr Lösungen gemacht, um die richtigen Ressourcen für die richtigen Patienten zur richtigen Zeit zu haben und damit auch die sehr hochpreisige Ressource Krankenhaus besser auszulasten und die Patienten schneller zu versorgen. Was da spannend ist, finde ich, wie kommt ihr zu euren Themen? Kommen die Leute zu euch inzwischen oder ist durch die Nähe, dadurch, dass erstens du in der Medizin bist, zweitens ihr ein Direktor am Klinikum integriert seid, das geht das eh schon intrinsisch oder geht ihr wirklich auf die Suche und schaut mal, wo hakt es denn noch?
Nee, also auf die Suche aktiv gehen wir gar nicht mehr eigentlich, ganz selten. Also kommt manchmal vor, wenn wir irgendwie eine neue Technologie haben und da noch konkrete Anwendungsfälle für suchen. Aber eigentlich ist es so, dass die Leute aktiv zu uns kommen. In dem Moment, in dem ich das jetzt gerade sage, bekomme ich aus einer Abteilung, keine Interna jetzt, aber aus einer Abteilung bei uns im Krankenhaus eine Mail, die hier gerade aufpoppt und da geht es Ansprechpartner KI, Da geht es um ein Thema. Also es ist genauso, ich habe das quasi live miterlebt. Es kommt und es war heute nicht die, ist nicht die erste E-Mail heute zu dem Thema. Also aus der Abteilung schon, aber nicht generell. Also es ist wirklich, wir kriegen die ganze Zeit Anfragen, guck mal, hier ist ein Problem, könnt ihr das lösen? Habt ihr die Daten? Könnt ihr einen Prozess bauen? Könnt ihr ein Tool bauen? Könnt ihr was trainieren und so weiter und so fort. Und das ist mittlerweile. Also wir haben auch sehr, sehr viel mehr Anfragen, als wir wirklich bewältigen können, obwohl wir gar nicht so ein kleines Institut sind. Ja.
Also die Leute sind auf den Geschmack gekommen, kann man sagen.
Ja,
Oder die
genau. Also
tragen
man.
euch das schon zu.
Ja, genau. Also es ist halt natürlich, wir könnten trotzdem auch noch mehr Binnen- oder Innenmarketing machen, sage ich mal, für das, was wir so tun. Sollten wir eigentlich tun, um es noch, weil ich immer mal wieder, manchmal halte ich Vorträge, wo dann auch irgendwie Leute aus der Uniklinik hier zuhören und die kommen dann, also Kolleginnen und Kollegen aus der eigenen Uniklinik und die kommen dann auf mich zu und sagen, oh, das wissen wir gar nicht, dass es das bei uns gibt. Und dann sage ich immer, oh. Also ich denke immer, das müssten wir eigentlich, wir müssten das noch viel besser, ja, also ich sag mal, Marketing machen dafür oder es bekannter machen. Auf der anderen Seite, ich bin aber so ein bisschen hin und her gerissen, auf der anderen Seite bekommen wir jetzt schon mehr Anfragen, als wir bewältigen können. Und das wird dann natürlich nicht weniger werden, aber ja, also ja.
Also in eurem Fall ist ja tatsächlich dieses, das nicht zu verkaufen, nicht Marketing zu machen, tatsächlich unterlassene Hilfeleistungen.
Ja, kann man tatsächlich, ja,
Passt
hast
ja
du
bei
eigentlich
euch
recht, ja,
ideal.
hast du eigentlich recht, ja.
Wahnsinn. Lieber Zöhner, du siehst es nicht, allerdings ich habe jetzt gerade gesehen, wie der Felix gesprochen hat über die E-Mail, die reinging. Also ich vermute mal, Felix, du sitzt vor einer Art Leitstand. Du hast da ganz viele Monitore vor dir, oder? Ich sehe die zwar nicht, aber so wie deine Augen umherwandern, hast du da
Ja, ich
nicht
habe,
nur eine vor dir.
also ich habe hier vorne mein MacBook Air und dahinter habe ich so einen großen. Da drüber und dahinter einen großen Curved und auf dem habe ich gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fenster offen. Und da passiert einiges und da draußen, das siehst du jetzt nicht, ich habe ja diesen, da draußen ist noch so eine, so ein, das sind 9 Monitore an so einem, wir nennen das unser Mission Control Center. Da sind 9 Monitore aufgehängt. Und da läuft, da, da sieht, da, da werden, da laufen so Überwachungen, Monitoring von allen möglichen Prozessen, die Klinikum und so.
Super. Wir kommen gerade aus einem Termin, wo wir sehr viel über IT-Monitoring gesprochen haben. Und wir haben da auch einen Leitstand, Mission Control Center, wie du es so cool nennst. Und dann werden wir immer wieder fragen, wofür braucht man das? Weil wenn irgendwas kommt, dann poppt es eh hoch, kann man am Handy machen und so weiter. Gell? Also gern deine Meinung dazu. Ich behaupte, es macht Sinn, das wirklich darzustellen und die Kennzahlen darzustellen, damit man sie auch aus dem Augenwinkel nebenbei wahrnimmt, um Veränderungen zu
Ja.
sehen, oder? Wie siehst du das?
Ja. Und es ist dann halt, wenn es immer nur aufpoppt, dann muss ich mal da reingehen, muss aktiv werden. Ich habe dann so viel Context-Switching, weil ich auch irgendwie manuell, ich muss ja dann auch irgendwie, ich muss drauf, ja, wenn ich, in der Regel reicht ja, also ich meine, ich habe ja, hier ist noch der weitere Monitor, ist meine Uhr, ne? Und wenn ich diese Nachricht lese und ich, da kriege ich ja immer nur ein ganz kleines Informationsschnipsel. In der Regel klickt man dann drauf, will wissen, was ist da. Und dann hat man einen manuellen Vorgang und das dauert Zeit und dann ist man raus aus seinem eigentlichen Thema. Und ich habe das sehr gerne, gut, als Radiologe ist man es ja eh gewohnt, viel Informationen visuell zu verarbeiten. Ich habe gerne richtig viel vor mir. Also der Monitor könnte auch gerne noch doppelt so groß sein hier. Und dann arbeitet das im Hintergrund. Und wie du gerade sagst, aus dem Augenwinkel, da kann man es prozessieren. Das geht ganz schnell. Ich muss nicht irgendwie hin und her switchen und kann eventuell bewerten, ja, das muss nicht jetzt gemacht werden und kann mit meinem Thema weiterarbeiten, aber habe es dann schon mal irgendwie ganz kurz prozessiert.
Cool. Was man neu hingekommen ist, es gibt ja in Krankenhäusern sehr viele Fachabteilungen. Und jeder ist so auf sein Gewerk, sage ich mal, spezialisiert, nicht? Kann ein Einsatzzweck auch sein, dass eure Systeme dann irgendwann einmal auch so Zufallsdiagnosen mit liefern, weil, keine Ahnung, jemand ist, ich sage es sehr laienhaft, mit einem gebrochenen Bein tot, kriegt ein Röntgen und dann sieht man Venenverengung oder sowas, was jetzt vielleicht der. Wie nennt man die mit den Knochen? Also die es vielleicht nicht gleich erkennt, allerdings ein anderer Fachmensch schon. Gibt es da auch Ideen, so diese Durchlässigkeit zwischen den Fachabteilungen zu erhöhen?
Ja, auf jeden Fall. Also bei dem Beispiel mit dem Röntgen oder so, da ist es vielleicht nicht unbedingt so, weil dafür gibt es ja die Radiologie. Und da kann ich Michael Forsting nochmal irgendwie zitieren, der sagte mal, Radiologen sind Fachärzte fürs Kleingedruckte. Das ist also der predigt seit Anfang an immer genau das. Der sagt, die klinischen, also der, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, okay, ein gebrochenes Bein hast du, glaube ich, gerade gesagt. Der Unfallchirurg und die Unfallchirurgin, die brauchen in der Regel nicht uns Radiologen, um die Fraktur in dem, also das gebrochene Bein zu diagnostizieren auf den Bildern. Das kriegen die selbst auch hin. Aber eben genau, wenn solche Nebendiagnosen, Zufallsbefunde mit abgebildet sind, das ist das, wo dann die Radiologen ins Spiel kommen und die das nicht übersehen, und übersehen dürfen und das auch richtig diagnostizieren sollten. Aber natürlich kann die KI dann auch helfen, weil es werden immer, immer mehr Bilder, die Bildqualität wird immer besser. Das ist ja erstmal schön. Bedeutet aber auch, dass es immer mehr, wenn man Chem-Theorem sich anguckt, ne, in Informationen, ne, also wir haben immer weniger, also der Informationsdurchsatz wird immer größer, weil wir immer weniger Rauschen haben. Und das heißt, die Informationen, die wir prozessieren, und zwar auch richtig prozessieren müssen als Menschen, das wird immer mehr. Und das kann man ganz einfach auch zeigen. Es sind nicht nur die Anzahl der Untersuchungen, ist es, sondern auch die Menge der Daten, der verwertbaren Daten pro Untersuchung. Also da kann KI helfen, muss auch helfen, weil sonst können wir das alles irgendwann gar nicht mehr bewältigen. Auf der anderen Seite, und das da, das, das, ich glaube, darauf wolltest du eher auch hinaus, ist tatsächlich zu sagen, wir haben über Patientinnen und Patienten wahnsinnig viele Daten. Ich zeige das noch am Dienstag in Gent in Belgien bei einem Vortrag gezeigt. Da ich ganz gerne mal so einen sogenannten FHIR-Graphen. Das ist also in FHIR kodieren wir Informationen, klinische oder medizinische Informationen. Und als Datenstruktur ist es letztendlich ein gerichteter Graph. Und das kann man dann natürlich dann auch plotten. Und ich habe mal von einem Tumorpatienten mal diesen Graphen geplottet. Und ich habe da so ein Open Source Plotting Tool benutzt und es hat nur im, das hatte, ich habe wieder vergessen, wie das hieß, aber das hatte verschiedene Modi, also so für Biology und für, was weiß ich, Wirtschaftswissenschaften und eben auch eins für Astrophysik. Und nur der Astrophysik-Modus hat funktioniert, weil dieser Graph so viele Knoten und Kanten hatte, dass alle anderen mit einem Out of Memory das Tool abgestürzt ist. Das sagt die, weil ich kann es ja jetzt nur im Podcast, sonst hätte ich dir ein Bild gezeigt, das würde es zeigen, aber so kann man es im Podcast vielleicht mal dem IT-affinen Publikum näher bringen, was das, wie umfangreich das ist, was wir an Daten zu einem Patienten haben. Und das waren noch gar nicht Forschungsdaten, sondern das waren nur die Daten aus der Routine. Und da kann man sich natürlich leicht vorstellen, dass dass da viele Dinge einfach von Menschen gar nicht mehr prozessiert und richtig korrigierbar verarbeitet werden können. Und da brauchen wir KI. Also bei manchen Dingen hilft es auch, die Dinge einfach gut darzustellen. Wir haben auch eigentlich ganz simpel, aber total effektiv ein sogenanntes, wir nennen das unser Patient Dashboard gebaut. Das ist einfach eine Web-Anwendung, die Teile dieses FHIR-Graphen über eine REST-API konsumiert und dann übersichtlich alles darstellt. Und alleine das hilft uns. Also das hat tatsächlich relativ kurz, nachdem wir es in die Klinik gebracht haben, hat es schon mutmaßlich ein Menschenleben gerettet, direkt am ersten Wochenende. Ich war da selbst ein bisschen involviert. Man kann immer natürlich, ist ja keine kontrollierte Studie, man weiß nicht, wie wäre es ausgegangen ohne das Dashboard, aber ich weiß, dass in dem Fall die richtige Diagnose beim richtigen Zuständigen sonst wahrscheinlich nicht so gelandet wäre. Und es hilft einfach, die Daten überhaupt erstmal zur Verfügung zu haben, übersichtlich da, weil wir haben ja auch, also wir haben ja auch nicht unendlich Zeit, ne? Und es wird immer weniger. Wir sind halt die Arbeitszeitverdichtung in der Medizin, die ist wie in, was, vermutlich allen möglichen Bereichen, nimmt immer weiter zu. Und das System ist auf Kante genäht und wir können nicht sagen, so, ich nehme jetzt mal für den Fall 2 Stunden Zeit. Geht nicht. Da muss ich noch 10 andere bearbeiten. Deswegen ist es natürlich auch unfassbar wichtig und da hat IT, muss die IT immer ihren Beitrag leisten und gar nicht mal jetzt mal mit KI, sondern auch tatsächlich gutes UI/UX-Design. Wenn man sich Krankenhaus-Software anguckt, man fühlt sich teilweise in die 80er, 90er Jahre zurückversetzt. Und man merkt in vielen Bereichen, das ist einfach, da ist einfach ein Disconnect zwischen denen, die es entwickelt haben und die es einsetzen. Das geht gar nicht gegen die, die es entwickeln. Das ist ein System, also es ist ein systematisches Problem. Da haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir direkt an der Quelle sitzen. Teilweise, wenn ich jetzt teilweise sogar Leute haben, die gleichzeitig Entwickler und Benutzer sind, die können natürlich, dann weiß man natürlich genau, was man, wie man sowas haben möchte. Und man bekommt natürlich auch ganz niederschwelliges Feedback. Also wenn wir eine App bauen und die bei uns in die Klinik bringen, und das gefällt irgendjemandem nicht oder jemand sagt, die Schriftart muss größer sein und der Button, der muss ein paar Pixel weiter nach rechts, dann kann der mir schnell eine Message schreiben oder mich anrufen und dann machen wir das. Na, das ist ja jetzt bei einer, ich sag mal, industriell gefertigten Software nicht so einfach möglich. Nichtsdestotrotz ist eben UI und UX aus meiner Sicht im Medizinbereich lange sehr stiefmütterlich behandelt worden. Auch da geht gar nicht unbedingt gegen die Firmen, die sowas umsetzen, sondern da gab es auch in der Medizin diejenigen, die die Beschaffung, also sowas, ich glaube, in Ausschreibungen und so, dass so solche Dinge mal da drin standen, glaube ich nicht. Und auch natürlich diejenigen, die es benutzen, die Mediziner oder auch Pflegende, die haben häufig ja gar nicht das Vokabular. Um den Entwicklern das, also da fehlt auch einfach, dass sie sind so weit auseinander, ne, dass einfach gar nichts, also jetzt so eine Sprachlosigkeit dazwischen. Und da muss sich die Medizin und die Softwareentwicklung im Bereich der Medizin auch wirklich massiv verändern, weil wir sonst die Probleme nicht gelöst kriegen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ganz viele Expertensysteme über Branchen hinweg, wie du sagst, sind Zeitmaschinen in die 80er, weil auch der Fokus nicht drauf ist. Nicht? Weil wenn Angebotsausschreibungen sind oder grundsätzliche Ausschreibungen, du kannst der UX-Designer nicht wirklich messen. Also sind, die Parameter stehen drin, das ist natürlich ganz wichtig der Preis und vielleicht noch Support und SLAs und so Zeugs. Aber wie das Teil dann wirklich im Endeffekt bedienbar ist und dafür, wie du gesagt hast, fehlt das Vokabular dann. Kann man nicht beschreiben. Dann sitzen die Leute davor und sagen, was soll ich mit dem Zeug? Weil es dann mehr Arbeit macht, gefühlt, als es eigentlich wegnimmt. Und das mit dem Graphen finde ich auch hochspannend. Also ich kann mir so eine Punktwolke mit Vektoren dazwischen vorstellen. Die unglaublichen Datenraum visuell darstellen, vor allem Abhängigkeiten. Weil, liebe Zuhörer, du weißt ja nicht, also wenn man doppelt so viel Daten hat, hast du nicht doppelt so viele Abhängigkeiten, sondern es ist eine exponentielle Funktion. Also da ist man sehr schnell kognitiv überfordert. Hochspannend, ja, womit ihr euch alles beschäftigt. Entschuldigung. Und bei euch, also in der Medizin, geht es natürlich sehr viel um Zeit, wie du sagtest. Nicht nur, weil die Ressourcen begrenzt sind, sondern auch, weil halt Zeit entscheidet, ob jemand überlebt oder nicht, oder wie groß der Schaden ist, der zurückbleibt von einem Vorfall. Habt ihr da über euer Projekt hinweg irgendwelche Kennzahlen oder was, die ihr dazu sagen könnt, also jetzt von Einzelfällen abgesehen, oder wie messt ihr euch daran?
Ja, wir messen uns selbst relativ wenig. Wir sollten das mehr tun. Wir haben natürlich den, sag mal, Vorteil, dass wir die Dinge ja hier aus einer Forschungsperspektive machen, die Dinge in Projekten und wir eher, also die Projektziele häufig sowas gar nicht beinhalten. Wir können das deswegen nur, also wir haben immer nur so indirekte Metriken. Und ich nehme mir seit Jahren vor, die da, also die Erfolge unserer Tools besser zu messen, weil man dann natürlich auch besser argumentieren kann, dass man vielleicht auch mal für irgendwas noch eine Stelle braucht oder Budget braucht oder sowas. Also wir haben da eigentlich, sollten wir da ein Eigeninteresse dran haben, aber am Ende ist es dann so, dass wir meistens doch die Zeit nicht in die Erhebung von Metriken, das muss ich dir nicht erzählen, das ist auch nicht wenig Arbeit, solche Metriken zu erzeugen, dann wieder in das Umsetzen der neuesten, der neu, des, des, der nächsten App oder des nächsten Features setzen. Wir haben so indirekte Dinge. Ne? Wir sehen, dass zum Beispiel, wenn wir, als wir sowas wie das Patient Dashboard eingeführt haben in der Radiologie, damals initial, man muss das so vorstellen, wenn du als Radiologe in so einer Klinik eine Anforderung bekommst, ein CT zu machen, dann bekommst du auch ja natürlich von dem, der das CT gerne hätte, irgendwie eine Fragestellung, was, warum will er das haben? Und den Kontext des zum Patienten, die Situation des Patienten mitgeteilt. Und das brauchen wir auch, weil wir daraus die sogenannte rechtfertigende Indikation ableiten müssen, die überhaupt erstmal ermöglicht, dass wir so ein CT durchführen, weil ansonsten wäre das Körperverletzung, weil das
Aha.
ist ja ein Einsatz von Röntgenstrahlen mit potenziell negativen Effekten, die ja bekannt sind. Und deswegen müssen wir als Radiologen oder Radiologinnen da als Gatekeeper dazwischen sein und quasi sagen, okay, das ist gerechtfertigt. Es gibt so ein Prinzip, slow is reasonably achievable, ALARA-Prinzip in der Radiologie, also so wenig Röntgenstrahlen anwenden, wie, aber da steht eben der wichtige Satz reasonably, also vernünftigerweise achievable. Und das heißt, wir müssen wissen, worum geht es eigentlich und müssen verstehen, was, wie viele Röntgenstrahlen wenden wir an und müssen das dann in ein gutes Verhältnis bringen. Ne? Das ist halt relativ einfach, wenn jemand, ich sag mal, mit einer spritzenden Schussverletzungen in der Notaufnahme landet, das kommt tatsächlich vor,
Okay.
dann diskutierst du nicht über Strahlenschutz, das ist klar, ne? Dann schiebst du den Patienten durchs CT, weil wenn du es nicht machst, ist er tot wahrscheinlich. Aber es gibt halt genug andere Fälle, wo man natürlich doch schon abwägen muss. Und ich sag mal, keine Ahnung, das ist eine, vielleicht sag mal, eine 17-jährige Patientin, die kommt in die Notaufnahme mit Bauchschmerzen. Na, willst du da jetzt ein CT über den Bauch fahren? Ne? Das sind viele strahlensensible Organe drin, die Eierstöcke, die Ovarien und so weiter. Na, da musst du dir schon genau überlegen, mache ich das jetzt? Und deswegen, und dafür brauchst du entsprechend viele Informationen. Ne? Wenn da einfach, und manchmal ist es so, dass in der Eile dir dann ein klinischer Zuweiser einfach nur schreibt, Pathologie, Fragezeichen. Und dann sagst du, ja gut, okay. Wenn jetzt keine Pathologie vermutet würde, wäre natürlich die ganze Intention, CT zu fahren, relativ sinnlos. Das heißt, das ist eigentlich eine Nichtinformation und mehr hast du nicht. Was in der Vergangenheit dann eigentlich gemacht wurde, man hat erstmal versucht, den Zuweiser, die Zuweiserin telefonisch zu erreichen. Das scheiterte dann oft schon daran, dass man gar nicht die Telefonnummer rausgefunden hat. Hat dann erstmal musste sich immer erstmal durch die Gegend telefonieren. Dann hat man vielleicht irgendwie eine Station, von der der Patient kam oder eine Patientin in meinem Beispiel jetzt. Dann ruft man auf der Station an. Ja, wer ist denn der zuständige Arzt? Dann sagst du, ja, das ist die Frau Doktor so und so. Dann, ja, haben Sie die Telefonnummer von der Frau Doktor so und so und so weiter und so fort. Und dann hangelst du dich da durch. Und dann sagten die, hast du die irgendwann am Telefon? Dann ist die vielleicht gerade in der Visite, dann musst du noch warten, bis die aus der Visite wieder raus ist oder so. Und dann irgendwann hast du die am Telefon und dann sagt die dir, ja, es geht um das und das und das und das. Und dann kannst du deine rechtzeitige Indikation stellen. Da geht so viel Zeit drauf. Und Michael Forsting, der hat immer gesagt, eine wichtige KPI ist, wir müssen die Anzahl der Telefonate in der Radiologie reduzieren. Und das haben wir auch nicht wirklich gemessen. Hier ist übrigens gerade wieder auf meiner Uhr, ist noch meine Lungenarterienembolie, scheinbar ein
Ja,
Diskus heute.
unglaublich. Das war Wahnsinn.
Also der hat immer gesagt, und wir müssen, wahrscheinlich könnten wir das über die Telefonanlage irgendwie rausfinden, aber wir haben es einfach gesehen. Wir merken einfach in der Radiologie, wir haben dann dieses Patient Dashboard eingeführt und das sind wirklich die Anzahl, also der Telefonate, die ist wirklich massiv runtergegangen, ohne das jetzt quantifizieren zu können. Das war, hat jeder sofort gemerkt. Und einfach deswegen, weil wir ganz oft, wenn wir unzureichende Informationen hatten, nicht mehr irgendwie rumtelefonieren mussten. Auf dem Patient Dashboard hatten wir alle Informationen im Patienten und haben gesehen, okay, schon verstanden, weil zum Beispiel es gab einen Verlaufseintrag in der Akte, in der Visite, da stand dann drin, ja, Rücksprache mit Oberarzt so und so. Bitte CT durch ausführen wegen so und so und so und so und so und so. Da stand dann alles drin. Ne? Das ist nur nicht, hat es noch nicht geschafft in unser radiologisches Informationssystem. Und wenn man das einmal systemübergreifend hat und die da Informationen hat, dann hat man da extrem viel.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich verstehe erstens den Impuls, sich auf die Lösungen zu konzentrieren und weniger auf das Zählen von Anrufen, weil das bindet dann gleich übermäßig viel Zeit und Energie. Und wie du das jetzt erzählt hast, wie da diese Abklärungsprozesse sind, das ist so wie beim Zuhören. Es ist unglaublich, wenn man sich da vorstellt, du bist in einer Schicht, willst du eigentlich Menschen helfen und dann bist du die ganze Zeit am Telefon. Erinnert mich so an Projekte mit ganz vielen externen Partnern, die nicht unbedingt mitmachen wollen und du hängst da die ganze Zeit am Telefon. oder am E-Mail-Account. Also wirklich spannend und gleichzeitig wirklich erhellend, was für ein riesengroßer Hebel an Effizienz da drin steckt, grundsätzlich in der medizinischen Versorgung, vor allem in den größeren Einrichtungen, also Krankenhäusern und Kliniken. Das ist ja über ganz Europa, nicht, wahrscheinlich weltweit nicht anders, nicht? Also dass da so herum, wie soll ich sagen, improvisiert wird in der Kommunikation. Aber im Endeffekt, wenn man das so von außen betrachtet, sieht man immer, ja, da wieder ein neues CT, MRT, dann steht wieder in der Zeitung, da ein paar Millionen, da ein paar Millionen und da Maschine und so, denkst du, wuh, super, ne? Und im Hintergrund dann sowas.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.